ARD.
Macht er's oder macht er's nicht? Die Frage stand über Wochen im Raum und viele hatten es sich gewünscht. Jetzt ist klar, Verteidigungsminister Pistorius steht nicht als Kandidat für das Amt des Bundeskanzlers zur Verfügung. Er wird den amtierenden Kanzler Scholz nicht herausfordern. Das hat der SPD-Politiker im Internet bekannt gegeben. Das ist eines unserer Themen heute in den Standpunkten, dem Podcast von NDR Info mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Haftbefehl gegen Israels Regierungschef Netanyahu. Heute ist Freitag, der 22.11. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Torben Müller. Hauptstadtkorrespondent Moritz Rödle vom Saarländischen Rundfunk analysiert die Lage der SPD in den ARD-Tagesthemen.
Was zur Hölle SPD? Als einflussreiche Abgeordnete den eigenen Bundeskanzler in Frage stellen, während der auch noch auf Auslandsreise ist. Da braucht man sich nicht über die FDP aufregen. Deren Plan war offenbar ähnlich und hat auch nicht richtig geklappt. Ja, es gibt Argumente, die für Boris Pistorius als Kanzlerkandidat gesprochen haben. Aber dann hätten die, die das wollten, direkt nach dem Ampelbruch intern die Stimme erheben müssen. Stattdessen gab es Standing Ovations auf der Fraktionssitzung für Scholz. Das ist unehrlich und ganz anders als die SPD sein wollte. Interessanterweise kamen die Rufe nach Pistorius vor allem aus den Landesverbänden, in denen die SPD schon lange nicht mehr erfolgreich ist. Aber auch die Parteispitze trägt eine Mitschuld an der versuchten Selbstzerstörung. Die Wucht der Debatte wurde im Willy-Brandt-Haus nicht vorhergesehen. Plötzlich war man mittendrin im Orkan. Und auch Boris Pistorius muss sich fragen lassen, warum er so ein Video wie heute nicht schon vor einigen Tagen aufgenommen hat. Die Performance des Kanzlers war sicher ausbaufähig. Auch er hätte sagen können, das war's. Aber all das hätte man intern klären können. Jetzt hat die SPD den Salat. Die Grünen drohen, an ihr vorbeizuziehen. Schon vor dieser Woche galt für Scholz das Motto, er hat keine Chance, die muss er nutzen. Das wird jetzt, dank seiner eigenen Leute, noch deutlich schwieriger.
Die Meinung von Moritz Rödle. Die Volksstimme aus Magdeburg vermutet hinter Pistorius Rückzug strategische Gründe.
Seine SPD liegt in Umfragen abgeschlagen bei aktuell 14%. Da würde auch seine Popularität das Wahlruder kaum noch herumreißen. Also lässt er seinen angeschlagenen Chef sehenden Auges in die Niederlage krachen. Nach dem 23. Februar werden Scholz und wohl auch all jene in seiner Partei, die sich für die erneute Kandidatur des Noch-Kanzlers eingesetzt haben, keine führende Rolle mehr spielen. Aber Pistorius stünde dann ohne Verlierermakel bereit, nicht mehr die Bundeswehr, sondern die alte Dame SPD zu verlorener Stärke zu führen.
Zu unserem zweiten Thema. Der Internationale Strafgerichtshof hat gegen Israels Ministerpräsident Netanyahu Haftbefehl erlassen. Ebenso wie gegen den früheren israelischen Verteidigungsminister Gallant. Ihnen werden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Auch gegen den Militärchef der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas, Deif, erließ der Gerichtshof Haftbefehl. Sebastian Engelbrecht vom Deutschlandfunk sieht in dem Schritt gegen Netanyahu ein politisches Manöver.
Der Haftbefehl gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu ist ein politisches Manöver. Der Internationale Strafgerichtshof stellt damit den demokratisch gewählten Netanyahu und dessen Ex-Minister Yoav Gallant auf eine Ebene mit dem ebenfalls angeklagten, eigentlich schon totgeglaubten Militärchef der Hamas, Mohammed Deif, und mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Diese Gleichstellung der israelischen Regierung mit den Terroristen der Hamas und mit dem Angriffskrieger Putin ist ein Skandal. Israel ist ein funktionierender Rechtsstaat. Der ehemalige Ministerpräsident Olmert und der frühere Präsident Katzav mussten lange Haftstrafen absitzen. Eine kompromisslose, unbestechliche Justiz hat unter Beweis gestellt, dass in Israel das Recht durchgesetzt wird, ohne Ansehen der Person. Nach Kriegen setzt der israelische Staat üblicherweise unabhängige Kommissionen ein, die das Verhalten der eigenen Armee beurteilen und fast immer zu selbstkritischen Schlüssen kommen. Sollte die israelische Armee in Gaza Kriegsverbrechen begangen haben, dann würde der Rechtsstaat Israel das selbst verfolgen und vor Gericht bringen. Im Blick auf Netanyahu und Gallant stützt sich der Internationale Gerichtshof auf Vermutungen. Auf der anderen Seite hat die terroristische Organisation Hamas am 7. Oktober 2023 ein barbarisches Massaker gegen die israelische Zivilbevölkerung zu verantworten, das sie selbst ausführlich per Video dokumentiert hat. Dabei wurden 1206 Menschen getötet und 251 Menschen als Geiseln genommen. Viele von ihnen sind bis heute in der Gewalt der Hamas. Das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza ist ebenfalls zu beklagen. Es ist allerdings die Folge des beispiellosen Gemetzels, das die Hamas am 7. Oktober angerichtet hat. Man beachte den fundamentalen Unterschied und den Umgang mit der Menschenwürde. Die israelische Armee hat die Zivilbevölkerung in Gaza vor ihren Angriffen gewarnt. Auf der anderen Seite nahm die Hamas palästinensische Zivilisten als Schutzschilde. Das Gericht lässt außer Acht, dass es der Hamas und ihren Freunden in aller Welt um die Vernichtung Israels, um die Vertreibung aller Juden aus dem Gebiet zwischen Mittelmeer und Jordan geht. Auf der anderen Seite steht der Krieg Israels gegen die Hamas in Gaza und die Besatzung des Westjordanlands. Ein wichtiger Unterschied: Der Staat Israel stellt die Existenz der palästinensischen Nachbarn nicht in Frage, auch nicht Netanyahu und Gallant. Der Haftbefehl hinterlässt Zweifel an der Seriosität und Überparteilichkeit des Internationalen Strafgerichtshofs. Die deutsche Bundesregierung sollte sich ernstlich überlegen, ob sie diesen Gerichtshof noch mittragen kann.
Das meint Sebastian Engelbrecht. Die Frankfurter Rundschau verteidigt das Vorgehen des Strafgerichtshofs.
Trotz der Kritik haben die Richter richtig entschieden. Fast alle Einwände sind politisch. Der Internationale Strafgerichtshof orientiert sich aber am Völkerrecht und will Kriegsverbrechen ahnden. Die Haftbefehle werden weder Israel zum Einlenken bringen noch andere politische Prozesse behindern, beispielsweise für einen Waffenstillstand in Gaza. Dafür sind politische Gründe verantwortlich.
Die Leipziger Volkszeitung macht sich Gedanken über die möglichen Folgen der Haftbefehle.
Dies hat zunächst symbolischen Wert. Der Gerichtshof kann den Haftbefehl nicht selbst vollstrecken. Und Israels Regierung wird deswegen ihren Kurs kaum ändern. Sie hat den Gerichtshof nicht anerkannt. Praktische Auswirkungen gibt es dennoch. 124 Staaten haben den ISTGH anerkannt. Sie müssten Netanyahu festsetzen, sobald er einreist. In der Bredouille sind nun vor allem Israels Partnerländer, nicht zuletzt auch Deutschland.
Das waren die NDR-Info-Standpunkte für heute. Eine neue Folge gibt es morgen, übrigens auch im Abo, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Einen angenehmen Freitag wünscht Torben Müller.
Ein Podcast von NDR-Info.